Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Lasst uns bitte alle zusammen mal noch aufstehen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen vor der Predigt. Würde es auch gut tun, dass wir gleich so frisch und aufnahmefähig sind. Lieber Vater, hab herzlichen Dank auch für dieses Zeugnis, für dieses Lied. Wir wollen dir wirklich mit unserem Leben Ehre machen, Herr, und bitten dich, rede du zu uns, gebrauche du uns, Herr, zeige du uns, was du uns sagen möchtest für unser persönliches Leben. Amen. Das Lied ist eine wirklich gute Einleitung zu meiner Predigt. Mit meinem Leben will ich den Herrn ehren und singen. Wir wollen mit unserem Leben Gott die Ehre geben. Wir wollen mit unserem Leben Gott wohlgefällig sein. Das soll auch der Titel sein oder die Überschrift über die Predigt heute Morgen. Gott wohlgefällig leben. Überhaupt möglich oder unmöglich? Von Alexander dem Großen erzählt man sich, dass er war ja ein großer Kriegsheld, der so im Laufe seines Lebens eines der größten Weltreiche, die diese Erde je gesehen hat, erschaffen hat, was sich über viele hunderttausende Kilometer erstreckt hat. Und man erzählt sich von ihm, als er starb, so am Ende seines Lebens, hatte er vorher verfügt, dass wenn sein Leichnam dann beerdigt würde, dass man ihn nackt, unbekleidet in das Grab legt und ganz anders, ganz unüblich, dass man keine schmückenden Beigaben in sein Grab legt, wie es für Kriegsherren oder Könige sonst oft praktiziert wurde, sondern als man einfach nur ihn da reinlegt und die Hände so bettet in dem Grab, dass sie zeigen, dass sie offen sind. Offen die Hände nach oben gerichtet. Ein Bild, was so viel aussagt, und es war auch wohl seine Intention gewesen, das mit diesem Bild zu vermitteln. Ich bin nackt in die Welt gekommen als kleines Baby. Ich habe ein großes, großes Weltreich geschaffen. Jetzt, da ich sterbe, da ich tot bin, gehe ich nackt mit nichts aus der Welt. Mit gar nichts, was ich mitnehmen kann. Ich habe so viel erreicht, ich habe so viel getan, ich bin ein Herrscher über ein großes Reich. Ich nehme nichts davon mit. Wenn wir diesen Gedanken der Predigt uns so vor Augen halten, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen und uns dieses Bild auch einmal dazu nehmen, dass wir mit nichts aus der Welt scheiden werden, mit nichts reingekommen sind in die Welt als kleines Baby und mit nichts aus der Welt gehen werden, was wir mitnehmen können, was bleibenden Wert hat, dann stellt sich die Frage, ist es möglich, dass um diesen Zwischenraum zu füllen, um ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist, ist es möglich, dass wir das hinkriegen, dass wir ein Leben führen, was zu Gottes Ehre ist, dass es das ist, was wir am Ende mitnehmen können, nur das eine, dass wir ein Leben gelebt haben, was Gott die Ehre gegeben hat. Der Pastor einer Gemeinde saß mit einem jungen Ehepaar, so eine Art Ehevorbereitungskurs, so wie es vielleicht auch bei uns in der Gemeinde gemacht wird, saßen sie zusammen und sie hatten einen Text, Bibeltext gelesen aus Epheser 5, wo Jesus mit der Gemeinde verglichen wird und wo dann zu den Männern gesprochen wird, ihr Männer, liebt eure Frauen, die gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und lesen das so zusammen, und der junge Mann, der schaut seine Verlobte an und schaut den Pastor an und blickt in das Wort und man merkt, er ist ganz unruhig. Und er sagt dann nach dem Lesen dieses Textes, fast schon peinlich berührt, sagt er dann zu seiner Verlobten und auch zu dem Pastor, ich lese das, ich verstehe das, aber ich habe das Gefühl, ich bin dem Ganzen nicht gewachsen. Ich soll meine zukünftige Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hinbekomme. Jesus fordert so viel auf, heilig zu leben, sich selbst zu verleugnen an anderer Stelle, unsere Nächsten zu lieben, sogar um die Feinde zu lieben. Und das erschien dem jungen Mann so groß. Und er sagte, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege, ob ich das schaffe. Christus möchte, dass seine Nachfolger anders sind. Christus möchte, dass seine Nachfolger ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es bei dem Gedanken oftmals so, wenn man daran denkt, Gott möchte, dass ich ihm wohlgefällig lebe, das schien eine große Bürde, eine hohe Anforderung, vielleicht beinahe eine Last zu sein, dem nachzukommen. Ich habe schon ab und zu den Satz gehört, so in Gesprächen, wo es hieß, ich weiß, dass das, was geschrieben steht in der Bibel, gut und richtig ist. Ich weiß, was gepredigt wird, richtig ist. Aber ich könnte die Dinge, die da geschrieben oder gesagt sind, niemals einhalten. Wenn ich behaupten würde, dass ich es könnte, dann wäre ich ein Heuchler. Und es lohnt sich für mich persönlich auch gar nicht, das zu versuchen. Ich habe schon 2-3 Mal diese Aussage gehört. Es ist Paulus' Anliegen in den Versen, die wir gleich zusammen lesen möchten, uns mitzuteilen oder durch Christus mitzuteilen, dass wir anders sein können. Dass wir ein Leben leben können, Geschwister, das Gott wohlgefällig ist. Lasst uns gleich zusammen den Text lesen für die heutige Predigt aus dem Titusbrief. Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 8. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Titus Kapitel 3, Verse 3 bis 8. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Soweit der Text aus Titus 3. Es scheint eine Kluft zu geben, wenn man so diese Aussprachen hört, der Leute, die sagen, es ist mir fast unmöglich, wenn ich mit meinem logischen Menschenverstand darüber nachdenke, so zu leben, wie es Gott gefällt, das schaffe ich vielleicht mit meinen menschlichen Anstrengungen nicht. Es scheint eine Kluft zu leben zwischen dem, was wir in unserem Leben alltäglich praktizieren, ja, wie wir leben, und zwischen dem, was wir lehren, was Gottes Wort uns sagt. Es gibt eine solide, eine authentische Grundlage, Geschwister, für ein Leben, das Gott gefällt. Wenn wir uns den dritten Vers anschauen, ich möchte gerne, dass wir so ein Stück weit auch nah am Text uns einmal diese Verse anschauen. Da gibt es hier einen Ausgangspunkt, eine fundamentale Veränderung, von der Paulus schreibt, die uns ermöglicht zu sehen, wie wir gottgefällig leben können. Wir kommen hier von der Formulierung zu Beginn des dritten Verses, denn einst waren auch wir unverständlich und so weiter. Von dieser Formulierung kommen wir zu dem Anfang des vierten Verses, als aber die Güte und so weiter. Wir merken, hier ist eine zeitliche Veränderung drin. Die Fleischwerdung, also die Geburt Jesu, der Tod Jesu, die Auferstehung und letzten Endes die Himmelfahrt Jesu, die haben ein Zeitalter eingeläutet für uns, das es uns möglich macht, Veränderungen zu schaffen. Wir sehen hier, es ist beschrieben worden, wir waren einst, und dann werden viele Dinge aufgeführt, wie der alte Mensch gelebt hat, was den alten Menschen ausgemacht hat. Und wir kommen aber an einen Zustand, der scheinbar Unmögliches möglich macht. Sir Frank Whittle hat in den 1920er und 1930er Jahren das Düsentriebwerk erfunden, ja, für Flugzeuge. Und als diese Erfindung dann auch technisch so weit vorangeschritten war, dass man sie einsetzen konnte, dann waren plötzlich Dinge möglich in der Luftfahrt, die man vielleicht nur ein paar Jahrzehnte zuvor für unmöglich gehalten hatte. Mit Ausreifung dieser Technik war es irgendwann möglich, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Ja? Mit Mach 1, Mach 2, also mehr als 1000 Kilometer in der Stunde, sich fortzubewegen. Nie zuvor hat ein Mensch so schnell sich von einem Ort zum anderen bewegt. Es ist eine Erfindung, ein Wendepunkt, ein Knackpunkt, und die macht es möglich, dass große Dinge passieren können. Mit der Erfindung, dass man Flüssigbenzin verwendet hat bei Raketenantrieben, war es plötzlich möglich, so eine Schubkraft zu erzeugen, solche Distanzen zu überwinden, dass man irgendwann das Resultat in den 60er Jahren hatte, dass Leute, Menschen, Astronauten bis zum Mond gelangt sind. Alle Schritte, die nacheinander gemacht wurden, aber es hat irgendwann einen Wendepunkt, eine vielleicht bahnbrechende Erfindung gegeben, die vorher scheinbar Unmögliches möglich gemacht hat. In ähnlicher Weise hat das Kommen Jesu einen neuen Lebensentwurf für uns geschaffen. Wir sehen hier in den Versen 3 und dann auch in Vers 4 zwei Lebensentwürfe. Uns ist das vielleicht gut bekannt aus 2. Korinther 5, diese Formulierung, der alte und der neue Mensch. Ja? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Es hat einen alten Menschen gegeben und es gibt eine neue Kreatur. Und von diesen zwei Lebensentwürfen, von diesem alten Mensch und von dem neuen Mensch, lesen wir auch hier in Vers 3. Ich möchte diese beiden Verse nochmal konkret lesen. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Unser Verstand ist unverständlich. So mit einem kleinen Wortspiel ist das für mich schon ein bisschen paradox. Unser Verstand, unser verständiger Verstand, wenn man so möchte, wird hier als unverständlich bezeichnet. Wir waren unverständlich. Er lässt sich leicht in die Irre führen, weil wir nach unserer sündigen Natur die Dinge nur von unserem eigenen, von unserem egozentrischen Standpunkt betrachten. Wir haben eine eingeschränkte Sicht. Von Natur aus sieht der Mensch in seinem Selbsterhaltungstrieb erstmal das, was ihn persönlich betrifft. Ich habe noch keinen Säugling erlebt, der sich erstmal um andere kümmert. Ja? Der Mensch in dem Alter ist überhaupt nicht in der Lage, sich um andere zu kümmern. Das kleine Baby kümmert sich erstmal nur um seinen Selbsterhaltungstrieb. Ja? Es ist völlig hilflos ausgeliefert, muss gefüttert werden und so weiter. Es gibt kein Baby, das schon in der Lage ist, sich von Beginn an um andere zu kümmern. Das ist Zeichen des alten Menschen, weil er egozentrisch lebt, zwangsläufig und egozentrisch denkt. Wir machen uns vieles vor mit unserem Verstand und denken, wir können dieses und jenes tun, es hat keine Auswirkungen, es hat keine Konsequenzen. Dem ist nicht so. Der Text sagt hier, unser Wille ist von mancherlei Begierden und Lüsten versklavt. Es gibt Gewohnheiten, Begierden entstehen ja im Prinzip aus immer wiederkehrenden Gewohnheiten auch. Es gibt Gewohnheiten in unserem Leben, aus denen können wir vielleicht nicht ausbrechen. Die sind so stark, schließen sich wie ein Gefängnis um uns. Es gibt eine Geschichte aus dem 14. Jahrhundert in Belgien. Ich habe nicht verifizieren können, ob das stimmt oder ob man das sich nur so erzählt hat. Da soll es einen sehr großen, sehr breiten, ich will um nicht zu sagen, sehr fetten Mann gegeben haben, der ein Straftäter war. Und man hat im Prinzip Schwierigkeiten gehabt, ein Gefängnis für ihn zu errichten zu der damaligen Zeit, was sozusagen seinen Ausmaßen angemessen war. Man hat letzten Endes ein Gefängnis gehabt für ihn, ohne Türen, Geschwister, ohne Türen und ohne Schlösser. Das waren nur Mauern. Es gab einen Eingang, der war allerdings für normal großgewachsene Menschen sozusagen gedacht. Man hatte diesen Mann irgendwie da reinbekommen. Und alles, was der Gefängniswärter tun musste, um auf diesen Mann aufzupassen, auf diesen Gefangenen aufzupassen, war, ihm täglich eine dickmachende Verpflegung zur Verfügung zu stellen, ja, wo der Gefangene nicht widerstehen konnte, das zu essen, weil es so gut schmeckte. Und der Gefangene hat Stück für Stück einfach weiter zugenommen. Ja. Er war nicht in der Lage zu fliehen, denn er passte nicht durch diesen freien Ausgang. Er war der Gefangene seines eigenen Appetits, wenn man so möchte. Ja. Das war einfach nur eine Gewohnheit oder auch eine Lust, eine Begierde in seinem Leben, die ihn gefangen hielt. Versklavt von eigenen Begierden und Lüsten. Es ist ein dunkles Bild, wie ich finde, was Paulus hier zeichnet von dem alten Menschen. Unsere Beziehungen gründen sich auf einem äußeren Anstrich vielleicht von Ehrbarkeit, aber wenn man genauer hinter Fassaden blickt, dann merkt man Neid und Bosheit, die auch der Text hier anspricht. Die Gesellschaft ist zu einem Ort geworden, Geschwister, wo sich vielleicht ganz krass ausgedrückt eine Krähe sozusagen das Auge mit der anderen Krähe aushackt, ja, wo es nur darum geht, den eigenen Vorteil zu suchen. Verhasst, einander hassend, das sind so starke Worte, die Paulus hier gebraucht, die sie aber so treffend beschreiben, wie das Wesen dieser alten Kreatur ist. Verhasst, einander hassend, kein Wohlwollen, keine Liebe für den Nächsten. Denken wir vielleicht nur an die Oberflächlichkeit, die vielerorts vielleicht auch an Arbeitsplätzen herrscht. Hinter dem Rücken wird plötzlich geredet, weil jemand ist befördert worden, man selbst ist übergangen worden, man kann gar nicht sich mitfreuen oder man kann dem anderen das gar nicht gönnen. Paulus liegt in seiner Beurteilung dieser gottlosen Gesellschaft hier mit diesen auch doch harten Worten trotzdem gar nicht so falsch. Es lässt sich beobachten. So vieles spiegelt sich einfach in diesem Text wieder, wenn wir das sehen. Verhasst, einander hassend. In vielen Plätzen der Welt findet sich Beziehung, die genau auf diese Beschreibung passt. Wir können die Macht des Atoms kontrollieren. Aber wir können nicht Leidenschaft und Neid und unsere eigene böse Zunge kontrollieren. Wir können mittels hochmodernisierter technischer Medizin kranke und schwache Leute am Leben erhalten über langen Zeitraum. Aber wir können nicht Gottes Gebote halten. Uns ist vieles möglich, aber wenn es darum geht, das eigene Ich, das eigene Ego zu überwinden, dann stoßen wir schnell an Grenzen. Das merken wir sehr schnell. Das ist das alte Leben. Das ist das alte Leben, das sehen wir überall um uns her. Doch es ist möglich, eine Brücke zu schlagen. Es ist möglich, zu einem neuen Leben, einem Gott wohlgefälligen Leben zu gelangen. Wir haben jetzt zu Beginn dieses Textes hier in Titus 3 gesehen, dass hier der alte Mensch beschrieben worden ist. Und wir wollen jetzt uns einmal die Brücke anschauen, die der Text hier schlägt, zu dem siebten Vers. Vielleicht können wir einmal vorschalten zu dem siebten Vers, dass wir uns den nochmal gemeinsam lesen. Im siebten Vers heißt es, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das ist sozusagen der Zielpunkt, zu dem wir hingelangen. Ja, wir sind Erben geworden. Wir sprachen eben noch von dem alten Menschen und jetzt lasst uns bitte zusammen mal einmal diese Brücke anschauen in den Versen 4 bis 6, die wir gehen können, um ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Diese Brücke, Geschwister, ich darf das so mit Freude euch sagen, diese Brücke, die Gott gebaut hat, wenn man das so im Bild spricht, die ist ganz und gar Gottes Bauwerk. Das ist nichts, was wir uns irgendwie verdient haben. Das ist nichts, was wir selber sozusagen, wo wir selber uns eine Brücke bauen können, um irgendwas Gutes zu erreichen. Das hat Gott für uns getan. Was tat Gott, als Gott mit der menschlichen Selbstsucht, mit der Sünde der Menschen konfrontiert war? Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Gott sandte seinen Sohn, schuf die Brücke mittels des Todes Jesu Christi am Kreuz, um einen Weg zu schaffen, um eine Brücke zu schlagen, auf der wir gehen können. Unsere Sünden wegzunehmen und sie auf Golgatha zu richten, damit wir auf ihr gehen können. Wir werden gleich noch ein Stück weit näher auf diese zwei Verse eingehen. Ich möchte euch vorab noch eine kurze, vielleicht so verdeutlichende Geschichte erzählen. 1987 starben zwei Piloten der Royal Air Force in Australien bei einem Flugmanöver. Das war ein Manöver mit so einem Düsenjet und sie stürzten oberhalb eines kleinen Ortes, Tenterfield, ab. Und aus den Untersuchungsberichten zu diesem Absturz kann man lesen, oder daraus geht hervor, wenn der Pilot und der Aeronautiker, die da in diesem Flugzeug saßen, wenn die zu dem Zeitpunkt, als sie festgestellt hatten, dass ihre Maschine in Turbulenzen geraten ist, wenn sie zu dem Zeitpunkt einfach den rettenden Schleudersitzknopf gedrückt hätten, wäre alles in Ordnung gewesen. Also sie wären aus der Maschine rausgekommen, sie wären nicht gestorben. Und man hat sich jetzt gefragt, was war der Grund, dass sie es nicht getan haben, ja? die Besatzungsmitglieder dieser Maschine haben das Drücken dieses rettenden Knopfes ganz einfach verzögert. Warum? Die Maschine, als sie in Turbulenzen geriet, war im Tiefflug unmittelbar über dieser Stadt Tenterfield. Und wenn sie den Knopf gedrückt hätten, wäre sie auch unmittelbar über dem Ort abgestürzt. Die Piloten haben in diesem kurzen Zeitraum, in dem sie noch reagieren konnten, die Maschine nach links gezogen, weg von dem Ort, sozusagen in die nahegelegene Wüste, die gleich angrenzend ist. Und dort, direkt neben der Stadt, ist das Flugzeug abgestürzt. Und das hatte zur Folge, dass innerhalb dieses Manövers die Piloten halt nicht mehr die Möglichkeit hatten, diesen rettenden Knopf zu drücken, um sich selber zu retten. Aber die Stadt Tenterfield ist durch dieses Manöver der Piloten gerettet worden. Ein wirklich, wie ich finde, anschauliches Bild, um die Errettung von unseren Sünden durch Gott zu verstehen. Die Stadt Tenterfield hat sich nicht selbst gerettet. Nicht ein einziger Einwohner der Stadt Tenterfield hat irgendwas dazu beigetragen, dass die Stadt verschont bleibt von diesem Flugzeugabsturz. Die Piloten und nur die Piloten allein hatten zu dem Zeitpunkt die Macht, das Schicksal so zu führen, die Maschine dahin zu wenden, dass die Stadt verschont bleibt. Die Piloten haben zur Rettung der Stadt beigetragen. In gleicher Weise trugen uns unsere Sünden zu unserem Ziel, ja, zu unserer ewigen Verdammnis. Und nur Gott und Gott allein hat mit dem Kommen seines Sohnes Jesus Christus das verhindert. Da hat niemand von uns etwas beigetragen. Jesus kam und errettete uns eigenhändig, ohne unser Dazutun. Er rechnete ein für alle Mal mit unserer Sünde ab, hat sie ans Kreuz gebracht, hat dafür bezahlt und hat unserem Leben eine völlig neue Grundlage geschaffen, auf der es sich leben lässt. Durch seinen Sühnetod an unserer Stelle sind wir gerecht, Geschwister, vor Gott. Nur deswegen, weil jemand bezahlt hat. Wir haben volle Vergebung empfangen von unseren vergangenen, von unseren gegenwärtigen, von unseren zukünftigen Sünden. Jesus hat dafür bezahlt. Die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes war der Ausschlag, warum Jesus gesagt hat, ich sterbe für die Menschen, die ich liebe, am Kreuz. Ich bezahle für sie. Als diese Güte hier erschien, wie wir in Vers 4 lesen, da war die Brücke geschlagen zu der Beziehung mit Gott, die wir Menschen gehen dürfen. Vers 5 weist auch ein Stück weit so auf das Motiv hin, das Gott hatte für unsere Rettung. Da heißt es, nicht aus Werken, oder wir lesen es nochmal gemeinsam, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Also wir haben kein Zutun gehabt. Keines unserer Werke war ausschlaggebend dafür, dass Christus gesagt hat, oh, weil der oder diejenige so gut war, kann ich ja gar nicht anders. Der hat es sich verdient. Ich muss dafür bezahlen. Unser Zutun hat zu dieser Rettung nichts beigetragen. Sondern, wir lesen weiter, nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es war Gottes Barmherzigkeit, nicht weil wir es verdient hätten. Es war Gottes reine Liebe. Manchmal ist von manchen Menschen Folgendes zu hören. Ich würde gerne auch Vergebung empfangen, aber ich verdiene sie nicht. Ja? Ich bin nicht gut genug für diese Vergebung. Das klingt auf den ersten Blick auch sehr demütig, würde ich so sagen. Obwohl wir alle verstehen, auch was mit so einer Aussage gemeint ist, muss ich sagen, es ist eigentlich völlig begriffsstutzig, so zu reden, das auszusprechen. Es wäre so, als ob wir sagen würden, ich bin zu schmutzig, um ein Bad zu nehmen. Ich bin zu verschwitzt, um unter die Dusche zu gehen, um mich zu säubern. Unsere Sünden, unser mangelnder Verdienst sind doch gerade der Ausschlag dafür, dass wir Vergebung empfangen. Weil wir schmutzig sind, wollen wir uns reinigen. Wir können gar nicht zu schmutzig sein, um uns sauber zu machen. Wir können gar nicht zu verschwitzt sein, um nicht unter der Dusche ein Bad nehmen oder uns sauber zu machen, um dann gereinigt wieder hervorzutreten. Natürlich verdienen wir Sünder die Vergebung nicht. Aber gerade darum geht es ja auch, um unverdiente Barmherzigkeit. Werke der Gerechtigkeit, von denen Paulus hier in Vers 5 schreibt, die sind nicht nur nicht gut genug, sie werden nicht mal auf die Waage gelegt, Geschwister. Sie haben da nichts verloren. Werke können bei dem Erlangen unserer Seligkeit gar nichts ausrichten. Ich denke, das macht Paulus an dieser Stelle sehr deutlich. Und gerade an dieser Stelle ist das Evangelium für Sünder eine so gute Nachricht. Es ist wie maßgeschneidert auf uns, auf unsere Situation. Unser Gewissen sagt uns, dass wir in Wahrheit nichts haben, womit wir uns Gott empfehlen können. Und wir dürfen aus dem Wort herauslesen, dass wir auch nichts brauchen. Wir haben doch sowieso nichts zu bringen. Wir haben nichts zu geben. Christus oder Gott, der Herr, braucht uns nicht. Er ist nicht auf uns angewiesen. Wir haben nichts zu geben. Auch nichts zu geben, was unsere Rettung rechtfertigen würde. Es ist Gottes freie Gnade. Die freie Gnade Gottes lässt verhärtete Herzen weich werden. Gottes Methode, uns zu verändern, ist unter anderem auch die Gabe des Heiligen Geistes, so wie wir es hier auch in Vers 5 lesen, in der zweiten Hälfte. Durch seinen Geist beginnt er ein Werk der Erneuerung in uns, das direkt, Geschwister, bis an die Wurzeln deiner Persönlichkeit reicht, diese Erneuerung. Nicht nur oberflächlich, es geht dich ganz als persönlicher Mensch an. Paulus gebraucht hier für die Wirksamkeit des Geistes drei Ausdrücke in Vers 5. Er sagt hier, er spricht hier von einer Waschung, er spricht von Wiedergeburt und er spricht von Erneuerung. Lasst uns einmal eine Parallelstelle zusammenlesen. Es ist die Stelle aus Hesekiel 36, die Jahreslosung auch für dieses Jahr. Die lässt mich auch seit Beginn des Jahres so auch nicht los. Ich möchte sie einmal mit euch noch gemeinsam lesen aus Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27, so als Ergänzung zu unserem Text hier aus Titus. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Spricht Hesekiel viele, viele Jahre, bevor Jesus geboren ist. Er spricht hier von Besprengung mit reinem Wasser. Er spricht von einem neuen Herzen und von einem neuen Geist. Und sehen wir die Parallelen? Paulus sprach direkt zu Titus von Waschung, von Wiedergeburt und von Erneuerung. Wir dürfen besprengt mit dem reinen Wasser gewaschen werden. Wir dürfen ein neues Herz bekommen durch die Wiedergeburt zu Jesus Christus. Und wir dürfen durch die Erneuerung des Geistes eine Erneuerung unserer Persönlichkeit erfahren. Wir dürfen ganz neue Menschen werden, dürfen eine neue Kreatur sein. Gott beginnt, wenn wir uns einmal ganz kurz noch auf dieses Wort Erneuerung konzentrieren, einmal darauf schauen, Gott beginnt, die alten, verdorbenen Eigenschaften, die unser Leben vielleicht oder unsere Persönlichkeit auch ausgemacht haben, zu beseitigen und er ersetzt sie durch neue. Hesekiel spricht davon, dass das alte, steinerne Herz entfernt wird und durch ein neues, fleischernes Herz ersetzt wird, welches für Gottes Wort empfänglich ist. Auf diese Weise führt Gott uns dazu, dass wir eine Grundlage bekommen für ein Leben, das Gott wohlgefällig sein kann. Ich möchte so kurz vor dem Abschluss der Predigt euch noch einen Text lesen von John Benton. Es ist ein Auszug aus einem Buch, was er geschrieben hat, wo er sich auch dieser Thematik annimmt. Ich kann es nicht in Worte gut fassen, Geschwister, deswegen spricht so für sich. Ich möchte es euch einmal kurz vorlesen. Sie mögen vielleicht sagen, es ist mir unmöglich, mich zu ändern, aber durch die ganze Bibel hindurch sagt Gott, dass es gerade die aussichtslosesten Situationen sind, mit denen der Heilige Geist am besten umzugehen vermag. Wie konnte die gesamte Schöpfung, und hier stellt der John Benton einige Fragen, die ich euch gerne so direkt einfach weitergeben möchte, für euch zum Nachdenken. Wie konnte die gesamte Schöpfung aus dem Nichts ins Dasein gerufen werden? Unmöglich. Und doch kam unsere Welt und das ganze weite Universum durch die Kraft des Geistes in das Dasein. Wie kann ein altes und unfruchtbares Ehepaar im Alter von fast 100 Jahren ein Kind bekommen? Unmöglich. Und doch bekamen Abraham und Sarah durch Gottes Macht einen Sohn, Isaac. Wie kann ein einziger Mann 1000 Philister im Kampf niederstrecken? Simson tat dies in der Kraft des Geistes Gottes, der auf ihm war. Wie kann ein junger Teenager einen fronterfahrenen Krieger, der über 2 Meter groß ist, besiegen? David jedoch besiegte und tötete den Riesen Goliath, weil Gottes Geist auf ihm war. Und die großartige Botschaft des Evangeliums ist, dass aufgrund dessen, was Christus auf Golgatha verbracht hat, nicht nur unsere Sünden vergeben worden sind, sondern auch der Geist Gottes ausgegossen ist und allen Gläubigen zur Seite steht. Und davon lesen wir hier auch in Titus 3, Vers 6. Der Heilige Geist ist ausgegossen, und zwar reichlich ausgegossen, heißt es. Diese Erneuerung, die der Geist uns bietet, Geschwister, ist die Zukunft für uns, ist die Chance auf Erneuerung und die Chance auf ein Gott wohlgefälliges Leben. Ich möchte ganz gerne zusammenfassend einmal für uns auch als Anwendung sagen, Gott lügt nicht. Gott lügt nicht, wenn er sagt, dass er alles gegeben hat, um uns ein ihm wohlgefälliges Leben zu ermöglichen. Lass uns als Bestätigung noch den letzten Vers aus diesem Abschnitt zusammenlesen, den Vers 8. Da heißt es so, wie Paulus sagt, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das Wort, was Paulus im Vorhinein gesprochen hat, das ist gewiss und ist eine Wahrheit. Und das erfordert eine echte Reaktion. Paulus ermuntert hier auch den Titus zu guten Werken und auch, dass er das direkt so an die Gemeinde weitergibt. Ja? Gottes Geschenk an uns, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen, erwartet von uns eine Reaktion. Wenn wir jetzt eine Bestandsaufnahme machen, erkennen wir Folgendes. Wir haben ein neues Herz, wir haben eine neue Kraft, wir haben eine neue Stellung in Gott. Wir haben eine neue Beziehung und wir haben eine neue Zukunft. Alles läuft auf unser neues Leben hinaus, auf die Fähigkeit, sich von der Welt zu unterscheiden. Wir müssen nicht mehr uns in dieser alten Kreatur bewegen. Wir dürfen getrost sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du aus mir eine neue Kreatur gemacht hast. Und wir haben die erforderlichen Mittel, Geschwister, gegen die alte Natur anzukämpfen. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind in der Welt, die um uns herum auf und ab geht, mit vielen Ereignissen aus Politik, aus Gesellschaft und aus persönlichem Leid, das uns nicht kalt lässt, sondern uns auch mitnimmt. Und wir sind aber nicht allein gegen diese Dinge, die um uns herum passieren. Wir sind Erben von Gottes großer Herrlichkeit. Und wir sind dazu befähigt worden, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen. Und die Voraussetzung dafür, ich denke, das ist uns heute klar geworden. Wir haben die Möglichkeit von Jesus Christus selbst bekommen, über diese Brücke zu gehen und das neue Leben, diesen neuen Lebensentwurf für dich und mich persönlich anzunehmen. Lass uns dem Herrn ein Danke dafür sagen. Es wäre gut, wenn wir gemeinsam aufstehen und dann bete ich mit uns noch zum Abschluss. Lieber Vater, hab herzlichen Dank, dass du selbst uns ein neues Leben ermöglichst. Dass du möchtest, Herr, dass wir das Alte ablegen und uns auf das Neue, was du uns geschenkt hast, konzentrieren, Herr. Dankbar sind dafür. Du selbst bist derjenige, der uns ein neues Herz gegeben hast. Du hast einen neuen Geist in uns hineingelegt, der uns erneuern soll. Herr, wir müssen nicht mehr uns in diesem alten Leben befinden und aufhalten. Wir dürfen getrost sein, Herr. Du wirst uns kräftigen und stärken und uns unterstützen. Wir sind deine Kinder, Herr, und wir freuen uns darauf, dass du selbst uns als Erben bezeichnest. Wir freuen uns darüber, dass du selbst sagst, dass wir Erben deiner Herrlichkeit sind und den Lohn empfangen werden für dieses Leben. Herr, wir möchten auch bekennen und dir das so sagen, dass wir mit nichts hier auf die Welt gekommen sind und wir wissen, dass wir auch nichts wegnehmen können, nichts mitnehmen können, wenn wir einmal von dieser Welt gehen. Herr, aber die Zeit, die wir dazwischen haben, die wollen wir doch gerne, dass man dann über unser Leben sagt, dass wir ein dir wohlgefälliges Leben geführt haben. Danke dir, Herr, dass du selbst uns möglichst machst, dass du uns liebst. Amen.